Ich bin in den 70er Jahren in Ohio aufgewachsen und mein Kindheitsfreund Joe und ich verbrachten so viel Zeit wie möglich draußen. Joe lebte auf einer Farm neben einem großen Wald. Meine Eltern brachten mich morgens zu ihm und wir verbrachten das ganze Wochenende im Wald. Wir kamen nur heraus, wenn es Zeit für die Schule war. Wir liebten es so zu tun, als wären wir Entdecker. Wir bauten Unterschlupfe, legten Fallen, versuchten Feuer mit Stöcken zu entfachen und machten alle möglichen Outdoor-Aktivitäten. Als wir in der Highschool waren, hatten wir die Idee, ein Abenteuer wie in dem Film Stand By Me zu erleben, der gerade erschienen war. Wir planten, entlang der Zugschienen auf dem Land zu laufen, aber anstatt nach einer Leiche zu suchen wie im Film, wollten wir coole Brücken zum Angeln und Orte in der Nähe der Schienen zum Campen finden. Natürlich wussten wir, dass es gefährlich und wahrscheinlich nicht erlaubt war, aber wir waren nur Kinder. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir fanden schöne Flüsse, erkundeten Brücken, die niemand sonst besuchte, gingen angeln und versteckten uns sogar, wenn Züge vorbeifuhren. Nachts kampierten wir im Wald in der Nähe der Schienen und machten kleine Lagerfeuer, um uns versteckt zu halten. Aber es passierte uns nie etwas Schlimmes. Nach der Highschool gingen Joe und ich getrennte Wege. Wir zogen beide weg, hielten aber Kontakt und versuchten Besuche zu planen, um uns hin und wieder zu sehen. Einen Sommer Mitte der 90er Jahre waren wir beide für etwa eine Woche zurück in der Stadt. Tagsüber verbrachten wir Zeit mit unseren Familien und abends gingen wir in eine Bar, um etwas zu trinken oder saßen vor Joes Haus an einem Lagerfeuer und erinnerten uns an alte Zeiten. Eines Abends begannen Joe und ich über unsere alten Stand-by-Me-Abenteuer zu sprechen. Und bevor wir es uns versahen, beschlossen wir, einen Tag damit zu verbringen, entlang der Schienen zu laufen, eine Nacht zu kampieren und dann nach Hause zurückzukehren. Als der Tag kam, starteten wir früh am Morgen. Meine Frau brachte uns zu unserem üblichen Ausgangspunkt, direkt außerhalb unserer Heimatstadt. Sie dachte, wir wären verrückt und zögerte nicht, uns das zu sagen, bevor sie ging. Nachdem sie weg war, schlug Joe vor, diesmal etwas anderes zu versuchen und in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, um abenteuerlustiger zu sein. Wir kannten die Gegend gut und hatten eine Karte dabei. Wir hatten keine Angelausrüstung dabei, aber etwas Dosennahrung und andere Vorräte. Bevor es dunkel wurde, suchten wir uns einen Platz zum Campen aus. Es war ein dichter Wald mit Bäumen entlang der Zugschienen, was es so aussehen ließ, als wären wir in einem Tunnel. Wir hatten kleine Hängematten zum Schlafen, aber bevor wir sie aufstellten, beschlossen wir, die Gegend ein wenig zu erkunden. Das war etwas, was wir auch in den alten Zeiten oft taten. Wir gingen ein Stück, um sicherzustellen, dass wir nicht versehentlich in jemandes Hinterhof kampierten. Wir gingen etwa 30 Meter in den Wald hinein und stiegen einen kleinen Hügel hinauf. Wir dachten, wenn wir von der Spitze aus nichts sehen würden, wäre es in Ordnung. Aber als wir oben ankamen, bemerkten wir ein altes Gebäude im Hintergrund, etwa 100 Meter im Wald. Es war schwer zu erkennen, aber es war da. Beide vermuteten, dass es wahrscheinlich eine alte Zuckerhütte oder so etwas war, da es keinen Weg dorthin zu geben schien. Von unserem Standpunkt aus sah es leer aus. Alles war ruhig. Keine Bewegung, keine Lichter. Also beschlossen wir, ein wenig näher zu gehen, um es uns genauer anzusehen. Wir gingen langsam den Hügel hinunter und als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es keine Zuckerhütte war, sondern eine alte Kirche. Sie schien seit Jahren verlassen zu sein. Das Gebäude war klein und verfallen, mit Holzbrettern, die fast schwarz vor Moos und Fäulnis waren. Die Fenster hatten keine Scheiben und es gab keine Türen, nur offene Eingänge. Wir kamen nahe genug heran, um hineinzuschauen und sahen Reihen von Bänken und einen erhöhten Bereich vorne, wo ein Prediger gestanden hätte. Wir gingen nicht ganz hinein, weil wir nicht wollten. Abgesehen davon gab es keine Anzeichen von jemandem in der Nähe. Keine Spuren, keine Wege oder Straßen, nur eine verlassene Kirche. Wir gingen sofort zurück und kehrten zu dem Hügel zurück, zu dem Platz, den wir zum Campen ausgewählt hatten. Der Hügel zwischen uns und der Kirche ließ uns ein wenig besser fühlen, aber dennoch waren wir unbehaglich. Wir sagten uns, dass es nur die natürliche Unruhe war, eine Kirche mitten im Wald zu sehen. Inzwischen wurde es dunkel, also beschlossen wir, unsere Hängematten aufzuhängen, ein wenig zu schlafen und früh am Morgen aufzubrechen. Als die Nacht hereinbrach und wir in unseren Hängematten lagen und sprachen, begannen wir etwas zu hören, das aus der Richtung der Kirche kam. Es klang wie Menschen, die sangen, und es klang wirklich wie Gesang. Beide stiegen leise aus unseren Hängematten und duckten uns, um genauer zuzuhören. Wir lauschten eine Minute oder zwei, und der Gesang ging weiter, aber er schien nicht lauter zu werden. Schließlich beschlossen wir, uns leise den Hügel hinaufzuschleichen, um herauszufinden, woher das Geräusch kam. Von unseren alten Abenteuern wussten wir noch, wie man sich leise durch den Wald bewegt. Es fühlte sich natürlich für uns an. Der Mond war kaum sichtbar, aber er gab genug Licht, um zu verhindern, dass wir gegen Bäume stießen. Trotzdem war es fast völlig dunkel. Wir benutzten keine Taschenlampen, während wir uns leise vorwärts bewegten, und wir sagten kein Wort. Als wir die Spitze erreichten, sahen wir in der Ferne ein Licht. Es kam von der Kirche, und der Gesang kam aus ihrem Inneren. Joe und ich kamen näher und flüsterten miteinander. Im Grunde sagten wir, »Kannst du das glauben?« Das Licht schien von Kerzen zu kommen, weil es flackerte, aber egal wie sehr wir uns anstrengten, wir konnten nicht verstehen, was sie sang. Es klang wie Kirchenmusik, aber in einer anderen Sprache. Wir setzten uns und beobachteten eine Weile, um zu sehen, wer drinnen war, aber wir sahen nur ab und zu Schatten. Wir planten nicht näher zu gehen. Wir waren etwa 100 Meter entfernt und wollten das so belassen. Der Gesang ging eine Weile weiter und hörte dann auf. Danach begann eine tiefe männliche Stimme zu singen. Ich war bereits verängstigt, aber diese Stimme erschreckte mich wirklich. Sie klang wie ein alter Prediger aus einem Film, aber er sprach in einer anderen Sprache, also konnten wir kein einziges Wort verstehen. Nach einer Weile sagte der Mann etwas und dann antwortete eine Gruppe von Stimmen mit Gesang. Das ging eine Weile so und dann begannen alle mit einem langen, lauten Klagegesang, der immer lauter wurde. Er war so laut und beunruhigend, dass ich mir die Ohren zuhielt. Dann hörte er plötzlich auf. Ich war gerade dabei zu sagen, lass uns hier verschwinden, als Joe mich an der Schulter packte und flüsterte, sie kommen raus. Von unserem Standpunkt aus konnten wir sie nicht klar sehen, aber wir erkannten eine Reihe von Menschen, die durch die offene Tür herauskamen, Hand in Hand, in einer einzigen Reihe. Einige von ihnen hielten Laternen. Sie begannen wieder zu singen und die Lichtstrahlen der Laternen bewegten sich in unsere Richtung auf den Hügel zu. Wir rannten schnell zurück zu unserem Lager, packten unsere Sachen und gingen direkt zu den Zugschienen. Sobald wir auf den Schienen waren, rannten wir in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Nach ein paar Minuten hielten wir an und schauten zurück. Wir konnten Lichter sehen, die den Hügel hinunterkamen. Die Lichter bewegten sich auf seltsame und zittrige Weise, als ob die Menschen, die sie hielten, sie schwenkten. Schließlich verschwanden die Lichter und wir erreichten eine Straße. Von der Karte wussten wir, dass ein kleines Dorf etwa 15 Minuten entfernt war, also gingen wir dorthin. Als wir an einer 24-Stunden-Tankstelle ankamen, riefen wir meine Frau an, um uns abzuholen. Meine Frau und unsere Freunde dachten, es seien nur Kinder, die spielten, aber ich hörte diese Stimmen und sie klangen definitiv nicht wie Kinder. Ich weiß nicht, wer diese Leute waren, aber es war das Gruseligste, was mir je im Wald passiert ist. Vor etwa 5 Jahren hatte mein Onkel seit ungefähr 18 Jahren eine Farm im mittleren Westen. Er liebte diesen Ort, als wäre es seine eigene Frau, und behandelte ihn wie ein Zuhause. Klar, er hatte bereits ein Haus auf der Farm, aber es war etwas an der Farm selbst, das sie für ihn besonders machte. Du kennst dieses Gefühl, wenn etwas dir Freude bringt, aber du nicht genau sagen kannst, was es ist. Ja, genau so fühlte es sich für ihn an. Zu dieser Zeit war ich 19 Jahre alt und im ersten Semester meines Studiums. Mein Onkel bat mich, an einem Wochenende auf seine Farm aufzupassen, da er wegen einer Arbeitsveranstaltung außerhalb des Bundesstaates unterwegs sein würde. Obwohl ich es hasste, musste ich irgendwie meine Rechnungen bezahlen. Und so funktionierte das eben. Mein Onkel war bereit, mir $500 für das Wochenende zu zahlen, was für mich damals mehr als genug war. Ich sparte auf ein Auto. Also brauchte ich diese $500 wirklich. Mein Vater fuhr über eine Stunde, um mich auf der Farm meines Onkels abzusetzen, und ich dankte ihm, da es für ihn nicht einfach war. Mein Onkel hinterließ mir eine Liste von Aufgaben, die ich auf der Farm erledigen musste. Einfache Dinge, die man erwarten würde. Das Haus putzen, die Tiere füttern, die Felder düngen und ernten und so weiter. Viele dieser Aufgaben waren ziemlich anstrengend, aber ich erledigte sie problemlos. Die erste Nacht verlief ziemlich gut. Ich schaffte alles, was ich zu tun hatte, und richtete mich gemütlich ein. Erst in der zweiten Nacht passierte etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war eine ruhige Nacht mit leichtem Regen. Perfekt, um einen Film zu schauen. Wenn ich mich recht erinnere, sah ich einen der Jurassic Park-Filme, als plötzlich das Vieh meines Onkels völlig hysterisch wurde. In dem Moment stürzte ich mit meinem Regenmantel zur Haustür hinaus und ging zum Scheunengebäude, wo die Kühe waren. Was ich sah, ließ mich völlig verblüfft zurück. Alle Kühe schienen in großer Not zu sein. Ich dachte, es könnte der Regen sein, aber warum sollte ein kleiner Sturm sie in solch einen Zustand versetzen? Was auch immer der Grund war, ich wusste, dass etwas das Vieh erschreckt hatte. Nach ein paar Minuten schienen sie sich zu beruhigen, und damit kehrte ich ins Haus zurück, um meinen Film zu Ende zu schauen. Es war gegen 23 Uhr und der Film war zu Ende. Ich beschloss, dass es Zeit war, schlafen zu gehen, und legte mich ins Bett. Gerade als ich mich hinlegte, hörte ich, wie das Vieh wieder verrückt spielte. Völlig genervt zog ich meine Stiefel an und ging zur Scheune. Sobald ich die Türen öffnete, schrien die Kühe praktisch und waren in einem Zustand der Angst. Während ich versuchte herauszufinden, was sie so aufgeregt machte, begann ich etwas zu hören, das ich nur als Klopfen auf dem Dach beschreiben kann. Genau das hörte ich. Mehrere Schläge auf dem Dach. Es war sicher anzunehmen, dass jemand auf dem Dach war und das Vieh in Aufruhr versetzte. Ich verließ die Scheune und stieg auf das Dach, um dieser Person eine Lektion zu erteilen. Gerade als ich meinen Fuß auf die Leiter der Scheune setzte, hörte ich, wie diese Person einen schrecklichen Schrei ausstieß, der durch den ganzen Wald hallte. Ich werde ehrlich sein, es klang nicht einmal menschlich. Doch zu meiner Überraschung war im Moment, als ich oben ankam, niemand da. Diese Scheune war riesig, also hätte niemand herunterspringen können, ohne sich etwas zu brechen. Ja, die Scheune hatte eine Leiter, aber ich hätte gesehen, wenn jemand heruntergestiegen wäre. Ich durchsuchte praktisch die ganze Scheune, um diese Person zu finden, aber ich konnte sie nicht ausmachen. In dem Moment schienen die Kühe viel ruhiger zu sein, und nach ein paar Minuten der Suche kehrte ich ins Haus zurück und schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen rief ich meinen Onkel an und erwähnte, dass jemand auf dem Dach der Scheune gewesen war und sein Vieh in Aufruhr versetzt hatte. Mein Onkel antwortete in einem verwirrten Ton und sagte mir, er habe Sicherheitslichter an der Scheune installiert, sodass es praktisch unmöglich sei, dass jemand hinaufkletterte, ohne die Lichter und den Alarm auszulösen. Die ganze Situation erschreckte uns sehr. Außerdem, falls du denkst, es könnte ein Fehler im Sicherheitssystem gewesen sein, liegst du falsch. Mein Onkel hatte es vor 2 Wochen installiert und es war ein ziemlich zuverlässiges System, wie er sagte. Der Rest meines Aufenthalts verlief ohne Probleme, aber denke nicht einmal für eine Sekunde, dass ich nicht verängstigt war, wer oder was zum Teufel auf dem Dach gewesen war. Wie gesagt, mein Onkel hatte seine Farm schon lange und als er von diesem Vorfall erfuhr, war er sichtlich erschrocken. In der letzten Nacht meines Aufenthalts würde ich schwören, dass ich Klopfen auf dem Dach des Hauses hörte, das nach einer Minute aufhörte. Es könnte der Regen gewesen sein oder einfach meine Vorstellung. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich lieber nicht darüber nachdenken möchte, was es sonst noch hätte sein können. Zusammenfassend litt die Farm meines Onkels einige Jahre später leider unter einem großen Brand, der durch ein Gewitter verursacht wurde. Er hatte die meisten seiner Kühe bereits an einige Farmen verschenkt, die sie brauchten, also ging es ihnen zum Glück gut. Seit meinem Erlebnis habe ich verschiedene Theorien darüber entwickelt, was in dieser Nacht auf dem Dach gewesen sein könnte. Meine Haupttheorie ist, dass es eine Person war, die mich aufziehen wollte oder nicht so gute Absichten hatte. Das Problem mit dieser Theorie ist jedoch, dass ich die Person gesehen hätte und es keine Möglichkeit gab, dass sie von der Scheune springen konnte, da sie zu hoch war. Meine andere Theorie ist, dass es eine Art Tier war, Aber auch diese Theorie hat zu viele komplexe Probleme, um darauf einzugehen. Es war eines dieser beiden Dinge, oder vielleicht etwas Unheimlicheres, das ich wahrscheinlich nicht sehen wollte. Und dieser Schrei, er klang wie nichts, was ich je zuvor gehört hatte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Farmen und Ranches und versuche, ländliche Gebiete zu meiden. Ich miete dieses Haus, das seit seinem Bau im Jahr 1929 im Besitz der Familie meiner Vermieterin Nancy ist. Das Haus hat viel Geschichte und Nancy hat mir Geschichten darüber erzählt, wie es über Generationen weitergegeben wurde. Nancy lebt etwa 1,5 Hektar hinter meinem Haus in ihrem eigenen Wohnhaus, das in den 80er Jahren auf einem Teil des Familienlands gebaut wurde. Sie besitzt auch das Haus direkt neben meinem, das an der Ecke liegt und ebenfalls vermietet wird. Das gesamte Grundstück ist riesig und umfasst etwa 35 Hektar, von denen der größte Teil als Bohnenfarm genutzt wird. Das Haus, in dem wir leben, ist das ursprüngliche Haus der Miller-Familie hier im Nordwesten von Ohio. Mein Mann, unsere beiden Kinder, unser Hund und ich sind am 1. April dieses Jahres hierher gezogen. Es ist ein kleines, hübsches Landhaus mit zwei Schlafzimmern. Es hat immer noch die originalen Holzverkleidungen im Waschraum und die originalen Holzarbeiten um die Fenster und entlang der Sockelleisten, was ihm einen besonderen Charme verleiht. Der neueste Teil des Hauses ist die Garage, die komplett aus Betonblöcken besteht und sehr schlicht ist. Ich liebe alte Häuser mit originalen Details und wir haben angefangen, es ein wenig aufzuhübschen. Nancy, unsere Vermieterin, kämpft derzeit mit einer schweren Krankheit. Ich möchte, dass sie sich auf ihre Gesundheit und Genesung konzentriert, anstatt sich um das Haus oder kleinere Probleme wie abblätternde Farbe an den Türen zu kümmern. Am Anfang schien alles an diesem Ort völlig normal zu sein. Das einzige kleine Problem, das wir hatten, war das Brunnenwasser. Aber wir haben es schnell gelöst, indem wir einen Wasserenthärter installiert haben. Sobald das erledigt war, genossen wir das Leben hier, bis eines Morgens die Dinge eine seltsame Wendung nahmen. Während ich mich für die Schule fertig machte, ich bin jetzt wieder in der Schule und arbeite an einem Abschluss in Physiotherapie, nachdem ich Schwierigkeiten hatte, in meinem ursprünglichen Bereich der frühkindlichen Bildung Arbeit zu finden und beschloss, dass es Zeit für einen Neuanfang war, wachte ich wie immer um 6 Uhr morgens auf. An diesem besonderen Morgen hatte mein Mann, der Polizist ist, frei. Er beschloss, unsere Kinder ein wenig länger bei sich schlafen zu lassen, anstatt dass ich sie im Dunkeln zur Tagesmutter brachte. Ich zog mich im Wohnzimmer an, um meinen Mann und meinen Sohn, der gerne in unserem Bett schläft, nicht zu wecken, und schaltete die Lichter in unserem Schlafzimmer an. Da sah ich es. Die Tür zum Zimmer meiner Kinder stand offen und ich bemerkte, dass jemand dort stand und mich anstarrte. Die Person war teilweise hinter dem Türrahmen versteckt, sodass ich nicht ihren ganzen Körper sehen konnte. Diese Person war größer als meine beiden Kinder, etwa einen Kopf größer, mit unordentlichen, schmutzigen, blonden Locken, die auffielen. Während ich wie gelähmt zusah, zog sie langsam ihren Kopf hinter den Türrahmen zurück und verschwand. All dies geschah in nur wenigen Sekunden, um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Das Bett meiner Tochter steht direkt an der Wand, mit den Fußenden in der Nähe des Türrahmens. Diese Anordnung ermöglicht es uns, zwei Einzelbetten und ihre Kommoden in dasselbe Zimmer zu stellen. Es gibt nicht viel zusätzlichen Platz, daher fühlte es sich völlig fehl am Platz und beunruhigend an, jemanden dort stehen zu sehen. Es ist unmöglich, dass jemand am Fußende des Bettes meiner Tochter steht und sich gleichzeitig hinter dem Türrahmen versteckt. Das ist einfach nicht möglich. Also rannte ich sofort in ihr Zimmer und meine Tochter schlief tief und fest auf ihrem Bett und beide waren gut unter den Decken zugedeckt. Dann weckte ich meinen gemeinen Mann und er konnte sofort sehen, dass ich sehr aufgeregt war. Er sagte, meine Pupillen seien riesig und ich zitterte. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was ich gesehen hatte, ging er, um das Zimmer zu überprüfen. Als er zurückkam, sagte er, dass niemand dort war und dass ich es mir vielleicht nur eingebildet hatte. Ich sagte ihm, dass er vielleicht recht hatte, aber trotzdem weiß ich, was ich gesehen habe. Das ist vor etwa 2 Monaten passiert und der Grund, warum ich es jetzt teile, ist, dass heute Abend wieder etwas Seltsames passiert ist. aber diesmal war es mein Mann. Er kämmte meiner Tochter nach dem Bad die Haare, als er plötzlich einen schwarzen Schatten sah, der sich durch die Tür des Kinderzimmers bewegte. Es geschah schnell, aber es war deutlich genug, um ihn sofort nach mir rufen zu lassen. Als ich ins Zimmer kam, konnte ich sehen, dass er sichtlich aufgeregt war. Er hatte Gänsehaut an Armen und Beinen und sogar unsere dreijährige Tochter bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Sie sah ihn an und fragte, »Wer ist da, Papa?« Ihre naive Frage machte den Moment nur noch unheimlicher. Später in der Nacht, als wir die Kinder ins Bett brachten, passierte wieder etwas Seltsames. Ein kleines Spielzeugzirkusset von TI, das auf der Spielzeugkiste stand, begann von selbst zu spielen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals, obwohl niemand es berührt hatte. Mein Mann rief mich aus dem Badezimmer, damit ich sehen konnte, was vor sich ging. Als ich mich dem Spielzeug näherte, aktivierte es sich ein letztes Mal. Keines seiner Spielzeuge hatte sich seit unserem Einzug von selbst aktiviert. Besonders dieses nicht. Es ist ein kleiner Spielzeugzirkus, der nur Musik spielt, wenn der kleine Akrobat auf dem Seil ist und man eine Seite anheben muss, damit er rutscht. Es schaltet sich nicht von selbst ein. Wir planen, dieses Wochenende Kameras im Kinderzimmer und im Spielbereich zu installieren, um zu sehen, ob wir herausfinden können, was vor sich geht. Es ist die einzige Möglichkeit, ungewöhnliche Vorkommnisse festzuhalten. Dieses Haus, gebaut im Jahr 1929, hat viel Charme und Geschichte, aber es scheint, als wäre es mit viel mehr gekommen, als wir erwartet hatten. Definitiv mehr, als im Mietvertrag enthalten war. Ich war schon immer der Typ Mensch, der sehr aufmerksam auf alles um sich herum achtet. Seit ich klein war, war ich extrem schüchtern, was mich mehr zu einem Zuhörer und Beobachter machte, als zu jemandem, der häufig spricht. Ich saß still da, beobachtete die Menschen und bemerkte Dinge, die andere vielleicht übersehen würden. Im Laufe der Zeit merkte ich, dass diese Sensibilität mich auch tief mit dem Unsichtbaren verbunden fühlte. Fast so, als könnte ich spüren, wenn etwas nicht ganz normal war. Obwohl ich mich mit dem Paranormalen verbunden fühle, bleibe ich dennoch skeptisch, ob es real ist, zumindest bis es um meine eigenen Erfahrungen geht. Die Erfahrung, die ich gleich teilen werde, hat mich jahrelang beschäftigt und ist etwas, worüber ich immer wieder nachdenken muss. Wenn jemand eine Idee hat, was das gewesen sein könnte, sei es paranormal oder nicht, würde ich mich wirklich freuen, eure Gedanken dazu zu hören. Dies geschah während eines Sommerurlaubs im Haus meiner Großeltern, als ich etwa 12 Jahre alt war. Ihr Haus war eine alte Farm, die vor vielen Jahren auf dem Land im Nordosten der Vereinigten Staaten gebaut worden war. Das Haus hatte immer ein seltsames Gefühl, als wäre es auf irgendeine Weise lebendig. Es lag mitten in einem großen, leeren Feld, umgeben von dichten Wäldern, die sich selbst tagsüber dunkel und endlos anfühlten. Ich weiß nicht viel über die Geschichte der Gegend oder des Hauses, außer der persönlichen Geschichte meiner Familie, die ich später teilen werde. Meine Eltern, Geschwister, unser Hund und ich blieben etwa eine Woche im Haus und schliefen jede Nacht dort. Das Haus hatte 3 Stockwerke und ich entschied mich, ganz oben allein zu schlafen. Aber irgendetwas am obersten Stockwerk war anders. Es fühlte sich kälter an, stiller. Und sobald man das 2. Stockwerk passiert hatte, war es, als wäre man in ein völlig anderes Haus eingetreten. Das Gefühl, dort allein zu sein, war überwältigend, was es fast unmöglich machte, sich zu entspannen, und ich schlief in diesen Nächten kaum. Obwohl ich nicht sicher bin, wie viel davon einfach daran lag, dass ich jung und leicht zu erschrecken war. Eines Tages war die ganze Familie draußen und grillte im Garten. Alle lachten und genossen die gemeinsame Zeit. Aber aus irgendeinem Grund ging ich für einen Moment zurück ins Haus. Ich bog um die Ecke zur Treppe und sah am Fuß der Treppe unseren Hund stehen. Zuerst war ich erleichtert, ihn zu sehen. Aber dann bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich rief seinen Namen und erwartete, dass er aufspringen würde, wie er es immer tat. Aber stattdessen drehte er seinen Kopf sehr langsam zu mir. Sein Gesicht war völlig ausdruckslos, als würde er mich nicht erkennen, was ungewöhnlich war, da er immer so glücklich war, mich zu sehen. Und die Art, wie er sich bewegte, war langsam und unnatürlich. Dann, ohne jeden Grund, drehte er seinen Kopf zur Seite und ging direkt nach vorne, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Das Seltsamste war, dass er direkt auf eine Wand zuging. Da war nichts weiter, nur die Wand. Aber ich hatte gerade gesehen, wie mein Hund durch sie hindurchging. Es ergab keinen Sinn, besonders weil er sich zuvor so seltsam verhalten hatte. Mein Herz schlug schnell und ich fühlte mich für eine Sekunde wie gelähmt, bevor ich so schnell wie möglich die Treppe hinunterrannte. Mein einziger Gedanke war, zu meiner Familie draußen zu gelangen. Als ich ankam, rannte ich direkt auf meinen Vater zu. Aber sobald ich ihn erreichte, erstarrte ich erneut. Direkt vor mir war mein Hund, an einem Pfosten im Garten angebunden. Er war an einer Leine, lag ruhig da und konnte sich nicht mehr als ein paar Meter bewegen. Mein Verstand raste, während ich versuchte, alles zu verstehen. Wie konnte er im Haus gewesen sein und sich so seltsam verhalten, wenn er die ganze Zeit hier draußen war? Nichts davon ergab Sinn und die Angst in mir wurde nur noch stärker. Schnell fragte ich meinen Vater, wie lange der Hund schon dort gewesen war. Und er sagte mir, dass er seit der letzten Stunde an den Pfosten neben ihm angebunden war. Ich versuchte, meiner Familie zu erzählen, was passiert war, und habe es sogar meinen Freunden erzählt. Sie sagen, sie glauben mir, aber ich kann in ihren Augen sehen, dass sie nur so tun, um mich besser fühlen zu lassen. Da ist immer dieser Blick, der sagt, dass sie denken, ich bilde mir das alles nur ein oder erfinde es. Aber ich weiß, was ich an diesem Tag gesehen habe. Und nichts, was jemand sagt, wird meine Meinung ändern. Es war zu real, zu lebendig, um nur meine Vorstellung zu sein. Lange Zeit versuchte ich, Trost in dem Gedanken zu finden, dass das, was ich gesehen hatte, vielleicht nichts Beängstigendes war. Was auch immer diese Gestalt war, eines weiß ich mit Sicherheit: Es war nicht mein echter, lebendiger Hund. Die Art, wie sie sich bewegte, wie sie handelte, und besonders, wie sie in der Wand verschwand, machte mir das klar. Vor etwa 5 Jahren, als ich ungefähr 26 Jahre alt war, beschloss ich, die Welt zu bereisen. Ich hatte gerade die Universität abgeschlossen, was mich mit Schulden zurückließ und mich kämpfen ließ, um überhaupt einen Job zu finden, selbst solche, für die ich überqualifiziert war. Ich fühlte mich depressiv und allein in meiner kleinen Stadt in Washington. Um zu entfliehen, beschloss ich zu reisen. Ein Freund aus der Highschool schlug mir vor, es mit Webjapo-O-O-Fing und Freiwilligenarbeit zu versuchen, um kostengünstig zu reisen, also probierte ich es aus. Die Funktionsweise ist ziemlich einfach. Man arbeitet etwa 25 Stunden pro Woche auf einer Farm und erhält im Gegenzug Essen und eine Unterkunft. Das Tolle daran ist, dass es eine große Gemeinschaft von Reisenden gibt, die dasselbe tun, sodass es leicht ist, neue Freunde zu finden. Man ist von Menschen aus verschiedenen Hintergründen umgeben und es ist eine großartige Gelegenheit, aus seiner Komfortzone herauszukommen, während man arbeitet und neue Orte erkundet. Man hat auch Zeit und Raum, um über sein Leben nachzudenken und Dinge zu klären, während man etwas völlig Neues erlebt. 8 Monate später war ich ein Experte im Kuhmistschaufeln geworden. Ich begann in Washington, zog dann nach Oregon und schließlich runter nach Kalifornien. In Kalifornien gelang es mir, etwas zusätzliches Geld durch Gelegenheitsjobs zu verdienen, und mit diesem Geld musste ich entscheiden, wohin ich als nächstes reisen sollte. Die Aufregung, ein Ticket in fast jeden Teil der Welt kaufen zu können, war überwältigend. Auf den Rat meines freiheitsliebenden Mitfreiwilligen hin, wählte ich ein Ziel nach dem Zufallsprinzip. Ich ging auf eine Randomisierungswebsite und klickte auf den Länderbutton. Es wählte Georgien aus. Ich hatte fast keine Ahnung, wo das lag oder wie es dort aussah, aber das machte es noch aufregender und abenteuerlicher. Die Idee, an einen so unbekannten Ort zu reisen, zog mich wirklich an, also beschloss ich es zu tun. Ich kaufte ein Ticket und begann online nach einer Farm in Georgien zu suchen, die mich während meines Aufenthalts beherbergen könnte. Aber es gab nicht viele Optionen, und die meisten Farmen befanden sich in abgelegenen Gebieten ohne Internetverbindung. Obwohl ich allen eine Nachricht schickte, wusste ich, dass nur wenige antworten würden. Eine Farm antwortete, und sie lag auf einem Berggipfel. Die Fotos zeigten ein traditionelles georgianisches Steinhaus mit einem großen Garten im Hintergrund, einer Familie mit glücklichen Kindern, Großeltern beim Abendessen und Tieren auf dem Hof. Die Farm schien nett und einladend zu sein. Die Beschreibung war in gutem Englisch verfasst und die Arbeitsanforderungen klangen vernünftig, also war ich begeistert. Nachdem ich nach Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, geflogen war, folgte ich den Anweisungen, die mir geschickt worden waren, um die Farm zu finden, aber es war nicht einfach. Nur wenige Menschen in Georgien sprechen Englisch und die Straßen sind in einem schlechten Zustand, da viele seit dem Fall der Sowjetunion nicht repariert wurden. Es dauerte ungefähr 20 Stunden, in alten sowjetischen Bussen und Taxis, über kurvenreiche Straßen und schwierige Pfade zu reisen, um den blauen Punkt auf meiner Karte zu erreichen. Der Weg war ein Erdweg, der einen steilen Hügel hinauf zu einem Nationalpark im Norden des Landes führte. Es gab nichts außer Bäumen und Stille für Meilen. Als ich den Hügel hinaufging, sah ich schließlich das Haus ungefähr einen halben Kilometer entfernt auf einem noch steileren Hügel, umgeben von Bäumen. Von meinem Standpunkt aus sah es verlassen aus. Der Ort wirkte vernachlässigt, braun und düster. Als ich durch das Tor ging, kam ein Mann namens Giri, nicht sein echter Name, auf mich zu, um mich zu begrüßen. Er war ein kleiner, stämmiger Mann mittleren Alters mit einem breiten Lächeln und freundlichem Verhalten. Er schüttelte mir die Hand und begann mir den Ort in gebrochenem Englisch zu zeigen. Während er mich über das Grundstück führte, bemerkte ich, dass niemand sonst in der Nähe war, nur wir zwei inmitten einer ruhigen und leeren Umgebung. Ich fragte nach seiner Frau und seinen Kindern, aber er wich aus und sagte etwas wie: „Sie sind gerade nicht da." Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich unwohl zu fühlen. Als ich mich umsah, war offensichtlich, dass die Farm in einem schlechten Zustand war. Die Apfelbäume und die Ernte gingen ein, das Dach der kleinen Tate-Scheune war eingestürzt und das Haus war voller Müll und roch nach Schimmel. Es war klar, dass Giri eine schwere Zeit durchmachte, aber ich war nicht bereit, mich umzudrehen und mitten im Nirgendwo ohne Plan abzuhauen. Besonders nachdem ich in den letzten 36 Stunden nicht geschlafen hatte. Außerdem war es bereits Nacht und nachdem Giri mir ein gutes Essen gegeben und versucht hatte, sich mit mir auf Englisch zu unterhalten, zeigte er mir mein Zimmer im zweiten Stock und ich ging schlafen. Ich war so erschöpft und gestresst, dass ich fast sofort einschlief. Ich hätte 10 Stunden geschlafen, wenn ich nicht mitten in der Nacht von einem seltsamen Geräusch geweckt worden wäre. Es klang wie etwas Schweres und Metallisches, das über den Holzboden geschleift wurde. Ein Geräusch, das durch das stille Haus hallte. In meinem schläfrigen Zustand hörte ich das Geräusch einige Minuten lang, um herauszufinden, was es war. Nach einer Weile, als das Geräusch aufhörte, zuckte ich mit den Schultern und schlief wieder ein. Am Morgen bat mich Giri, der nun nüchtern, aber schlecht gelaunt war, einige Fenster und Türen des Hauses zu reparieren, während er in ein nahegelegenes Dorf fuhr, um ein paar Teile zu besorgen. Ich begann mich wieder unwohl zu fühlen. Irgendetwas stimmte nicht. Er vermied Augenkontakt und war vage in Bezug auf seine Pläne. Das Fehlen von Handyempfang und Internet ließ mich noch isolierter und unsicherer fühlen. Sobald Giri weg war, begann ich mich im Haus umzusehen, um einen Eindruck vom Ort zu bekommen. Es war offensichtlich, dass es kaum bewohnt war und sich wie eines dieser verlassenen Häuser anfühlte. Es gab kaputte Möbel, alte Zeitungen, verstreute alte Fotos auf dem Boden und einen zerbrochenen Spiegel. Ich holte mein Handy heraus und überprüfte die Anzeige erneut. Die Fotos passten nicht zum Hinterhof oder den Wänden des Hauses, in dem ich war. Giri war auf keinem von ihnen zu sehen und es schien ein völlig anderes Haus zu sein. Zu diesem Zeitpunkt geriet ich in totale Panik. Ich packte meine Sachen und machte mich auf den Weg, als ich 3 Männer bemerkte, die den ersten Hügel hinaufkamen. Da es keine anderen Wege gab, beschloss ich, hinter das Haus zu gehen und den steilen Hügel hinunter in den Wald zu laufen. Sobald ich mich ein wenig sicherer fühlte, blieb ich stehen und horchte aufmerksam. Ich konnte die Männer im Haus hören und sie suchten eindeutig nach mir. Voller Angst, irgendein Geräusch zu machen, duckte ich mich und versteckte mich hinter einem dichten Busch, um so still wie möglich zu bleiben. Ich weiß nicht, wie lange ich wartete, aber ihre Stimmen und Schritte kamen immer näher und wurden immer hartnäckiger. Irgendwann hörte ich, wie die Männer gingen. Ich zählte bis zu einer großen Zahl, um sicherzustellen, dass sie weg waren, und kehrte dann zum Haus und zum Weg zurück. Sobald ich sicher war, dass alles klar war, verschwand ich von dort. Ich war noch nie so schnell gerannt, aber ich war immer noch mitten im Nirgendwo, ohne Autos oder öffentliche Verkehrsmittel. Schließlich erreichte ich eine asphaltierte Straße und begann in die Richtung zu laufen, aus der ich mich erinnerte, gekommen zu sein. Stunden vergingen und schließlich hielt ein Auto an. Wenn dies ein Horrorfilm gewesen wäre, wäre es Giri und seine Freunde gewesen. Aber es stellte sich heraus, dass es eine sehr nette Familie war, die mich ins Dorf mitnahm. Die Anzeige der Farm verschwand einige Tage nach meiner Abreise von der Website und ich habe seitdem nichts mehr von Giri gehört. Wenn Leute diese Geschichte hören, lachen einige und sagen, Giri und seine Freunde seien wahrscheinlich nur zum Plaudern vorbeigekommen, aber ich vertraue meinem Instinkt. Irgendetwas war wirklich nicht in Ordnung mit ihnen. Ich lebte früher mit meiner Tante, meinem Onkel und meinen älteren Brüdern in einem abgelegenen Gebiet, weit entfernt von anderen Häusern. Unser Zuhause war von einer großen Wiese umgeben, ohne etwas anderes in der Nähe. Auf unserem Grundstück stand eine alte verlassene Hütte, die uns gehörte, aber die wir nie nutzten. Mein Onkel liebte es, mir Geschichten über unser Land zu erzählen. Er sprach über die Menschen, die lange vor uns dort gelebt hatten. Dann, eines Abends, erzählte er mir eine weitere Geschichte über das Land, aber diese war ziemlich gruselig. Die alte Hütte mitten auf unserer Wiese gehörte früher einem Bauern und seiner jungen Tochter. Sie lebten dort allein und der Vater arbeitete hart, um die Farm alleine zu bewirtschaften. Seine Tochter war erst etwa 6 Jahre alt. Sie war ein hübsches Mädchen mit heller Haut, langen, dunklen Haaren und einer fröhlichen Persönlichkeit. Dann, eines Tages, als der Bauer mit seinem Traktor die Ernte einbrachte, geschah ein schrecklicher Unfall. Seine junge Tochter spielte in der Nähe, dort, wo er arbeitete. Er sah sie zu spät und versuchte, ihr zuzurufen, dass sie weggehen sollte, weil es gefährlich war. Aber sie hörte nicht zu. Es war ein sehr tragischer Unfall. Als kleines Mädchen fiel es mir schwer zu glauben, dass so etwas Schreckliches wirklich passieren konnte. Oder vielleicht wollte ich es einfach nicht glauben, weil es mich zu sehr ängstigte. Mein Bruder Robert ist ein typischer junger Mann. Stark, muskulös und mutig. Er hat nie Angst. Und ich hatte ihn noch nie weinen sehen, bis dies geschah. An einem Wochenende beschloss Robert, einige seiner Freunde zum Campen einzuladen. Sie planten, in der alten verlassenen Hütte auf unserem Grundstück zu übernachten, da sie dachten, es sei an der Zeit, sie zu säubern und zu nutzen. Sie waren begeistert von dem Projekt und verbrachten viel Zeit damit, die Hütte herzurichten, bevor ihr Campingausflug begann. Nun, mein Onkel hatte mir nur die Geschichte des Bauern und seiner Tochter erzählt. Mein Bruder und seine Freunde wussten nichts davon. Als es dunkel wurde, gingen sie zur Hütte. Sie verbrachten die Zeit und machten das, was Jungs ebenso machen, wenn sie zusammen sind. Aber was ich am meisten in Erinnerung habe, ist, was passierte, als sie sich zum Schlafen fertig machten. Ich werde den Ausdruck auf Roberts Gesicht nie vergessen, als er mit seinen Freunden zurück ins Haus rannte, schweißgebadet und außer Atem. Alle waren sichtlich aufgewühlt. Robert hatte sich etwas später als seine Freunde hingelegt und lag in einem der alten Betten der Hütte. Mitten in der Nacht wachte er auf, weil er dachte, jemanden weinen zu hören, und dann einen schwachen Schrei von draußen. Der Klang schien von irgendwo auf der Wiese zu kommen, und es erschreckte ihn wirklich. Er sagte, er hatte das Gefühl, dass etwas versuchte, in die Hütte einzudringen, und er konnte das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Er versuchte es zu ignorieren und wieder einzuschlafen, dachte, es könnten Kojoten in der Ferne sein, aber er konnte das Weinen nicht erklären. Nach ein paar Minuten, in denen er versuchte, wieder einzuschlafen, wurde er wirklich frustriert, weil das Weinen und die Schreie nicht aufhörten. Schließlich setzte er sich in seinem Bett auf, und was er dann sah, erschreckte ihn so sehr, dass es ihn für den Rest seines Lebens prägte. Da war ein kleines Mädchen am Fuß seines Bettes. Er konnte ihr Gesicht nicht klar erkennen, weil ihr Körper von Schnitten übersät war. Alles, was er sagen konnte, war, dass sie sehr jung war, wie ein kleines Mädchen mit langen, dunklen Haaren. Sie weinte ununterbrochen, und es war die Art von Weinen, die einen traurig macht, weil es so klang, als würde sie sehr leiden, und niemand etwas tun konnte, um ihr zu helfen. Als Robert und seine Freunde zurück ins Haus rannten und alle aufweckten, um zu erzählen, was in der Hütte passiert war, war es zunächst schwer zu verstehen. Mein Bruder Robert weinte, was noch nie zuvor passiert war, und meine Tante versuchte, ihn zu trösten. Seine Freunde waren bei ihm, aber sie sagten nichts. Erst am nächsten Tag erzählte ich meinem Bruder von der Geschichte des Bauern und seiner Tochter, die mein Onkel mir erzählt hatte. Die alte Hütte wurde vor einigen Jahren niedergebrannt, also kann die Tochter des Bauern vielleicht endlich in Frieden ruhen. Ich bin auf einer Farm westlich des Mississippi aufgewachsen. Mein Bruder, der 3 Jahre jünger ist als ich, und ich haben beide als Kinder etwas Seltsames erlebt. Unsere Farm war riesig, mit Tausenden von Hektar Land, die hauptsächlich für den Maisanbau genutzt wurden. Wenn der Mais vollständig gewachsen war, wirkten die Felder endlos. An Tagen, an denen wir nicht mit Aufgaben beschäftigt waren, erkundeten mein Bruder und ich die hohen, rauschenden Stängel. Aber meistens blieben wir in der Nähe des Hauses. Gelegentlich wagten wir uns jedoch tief in die Maisfelder, um zu erkunden. Die hohen Maisstängel ließen es so erscheinen, als wären wir in einem riesigen grünen Dschungel. Und wir fanden immer etwas Interessantes, sei es ein geheimer Ort oder ein Tier. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diese Tage. Jedenfalls beschlossen wir an einem bestimmten Tag, wieder auf Erkundungstour zu gehen, aber diesmal versuchten wir zu einem Bach zu gelangen, der am äußersten Rand unserer Farm floss, ein Ort, den wir selten besuchten, weil er sehr weit vom Haus entfernt war. Wir waren schon ein paar Mal am Bach gewesen, und das frische, kühle Wasser machte den langen Weg lohnenswert, besonders an heißen Sommertagen. Als wir uns näherten, gingen wir und plauderten, als wir plötzlich aus dem dichten Mais in eine Lichtung traten. Diese freie Fläche war etwa 12 bis 15 Meter breit und von hohem Mais umgeben. Es fühlte sich seltsam an, weil es inmitten eines Maisfeldes keine solchen Lichtungen geben sollte. Es ergab keinen Sinn, dass es eine so perfekt freie Fläche mitten im Maisfeld gab, zumal wir so etwas auf unserer Farm noch nie gesehen hatten. Als wir den Rand der Lichtung erreichten, sahen wir etwa 10 Männer darin. Sie hörten auf mit dem, was sie taten, sobald sie uns bemerkten. Alles wurde still, und alle starrten uns mit weit aufgerissenen Augen an, wirkten überrascht und besorgt, als hätten wir sie bei etwas erwischt, das sie nicht hätten tun sollen. In den wenigen Sekunden, in denen mein Bruder und ich schockiert dastanden und starrten, bemerkte ich einige Details. Die Männer waren alle weiß und schienen zwischen 40 und 50 Jahre alt zu sein. Sie sahen aus wie Büroangestellte, nicht wie Leute, die normalerweise auf einer Farm zu finden wären. Sie trugen formelle Kleidung, keine Bauernkleidung, wie Hemden mit Knöpfen und Anzughosen. Es gab mehrere große elektronische Geräte, die auf der freien Fläche aufgebaut waren. Sie waren sperrig und schienen in großen Koffern verstaut werden zu können, ähnlich wie man Band-Equipment für einen schnellen Transport verpackt. Die Geräte waren so angeordnet, dass die Lichtung eher wie ein improvisierter Arbeitsplatz wirkte, als wie ein normaler Teil der Farm. Dann streckte einer der Männer seine Hand aus und machte einen Schritt auf uns zu, als wollte er etwas sagen. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Überraschung und Besorgnis. Als wir das sahen, warteten mein Bruder und ich nicht ab, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Wir drehten uns um und rannten so schnell wir konnten zurück durch die Maisfelder zum Haus. Wir sprachen kein Wort miteinander während des Laufens. Beide waren wir zu verängstigt und unsicher, was wir gerade gesehen hatten. Wir hatten ein starkes Gefühl, dass etwas sehr falsch war, und wir wollten nicht bleiben, um herauszufinden, was es war. Als wir zurück im Haus waren, wollten wir unseren Eltern erzählen, was passiert war. Aber unsere Mutter war in der Stadt und unser Vater war damit beschäftigt, einem Nachbarn zu helfen. Als Vater ein paar Stunden später nach Hause kam, trafen wir ihn am Ende der Einfahrt. Nachdem wir ihm aufgeregt und ein wenig hysterisch von dem erzählt hatten, was wir gesehen hatten, beschloss er, mit uns zurückzugehen, um es zu überprüfen. Da es bereits dunkel war, sagte er, wir würden am nächsten Morgen früh gehen. Ich glaube, Vater dachte, er würde einfach mitkommen, damit wir aufhören würden, darüber zu reden. Am nächsten Tag gingen wir alle zu der Stelle, an der mein Bruder und ich die Lichtung gesehen hatten. Aber als wir ankamen, war die Lichtung immer noch da, aber völlig leer. Vater stimmte zu, dass es seltsam war, dass der gesamte Mais gerodet worden war. Aber er schien nicht zu glauben, dass es noch etwas anderes gab. Es könnte etwas völlig Harmloses gewesen sein. Aber mein Bruder und ich sprechen manchmal noch darüber. Und wir sind uns beide einig, dass es das Seltsamste und Beunruhigendste war, was wir je erlebt haben. Das Leben auf einer Ranch hat seine schwierigen Tage, aber ich habe immer die Einfachheit davon geliebt. Die frühen Morgen, das Geräusch der Tiere, der endlose Himmel, der sich über Hektar offenes Land erstreckt. Dies war mein Stück Frieden. Deshalb haben mich die Fußabdrücke so überrascht. Es begann an einem Morgen im frühen Frühling. Ich war gerade mit einer Tasse Kaffee aus dem Haus gegangen, auf dem Weg zum Gehege, um nach den Ziegen zu sehen. Der Regen der vergangenen Nacht hatte den Boden in weichen Schlamm verwandelt und perfekte Abdrücke von Hufen und etwas anderem hinterlassen. Menschliche Fußabdrücke. Große, wie man sie von einem erwachsenen Mann mit schweren Stiefeln erwarten würde. Zuerst dachte ich, vielleicht war einer der Farmarbeiter spät hier vorbeigekommen, aber das ergab keinen Sinn. Keiner von ihnen hätte einen Grund gehabt, außerhalb der Arbeitszeiten hier zu sein. Außerdem führten die Spuren nicht zum Scheunen oder zu den Feldern. Sie umkreisten das Gehege, bevor sie sich zur Veranda meines Hauses wandten und dann zurück in den Wald verschwanden. Ich machte mir an diesem Tag nicht viel daraus. Das Leben auf der Ranch ist nicht glamourös und seltsame Dinge passieren. Vielleicht war es ein Jäger, der auf das Grundstück geraten war, überlegte ich. Oder ein Streich des Nachbarsjungen, obwohl er nie mutig genug gewesen war, sich so weit auf mein Land zu wagen. Am nächsten Morgen gab es mehr Fußabdrücke, frisch und von der gleichen Größe. Sie folgten dem gleichen Muster, umkreisten das Gehege, hielten an der Veranda an und verschwanden dann im Wald am Rand des Grundstücks. Diesmal beschloss ich, ihnen zu folgen. Ich war ruhig, als ich den Pfad entlang ging. Die Spuren führten tief in den Wald, weiter, als ich mich normalerweise wagte, aber nach etwa 100 Metern bog der Pfad zur Straße ab und die Spuren verschwanden. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich versuchte immer noch alles zu verstehen. Wer auch immer auf mein Grundstück kam, war nicht nur zufällig hier. Sie beobachteten, vielleicht sogar warteten sie. Nach einer Woche davon hatte ich genug. Ich würde nicht zulassen, dass jemand um mein Zuhause herumschlich, besonders als es sich anfühlte, als würden sie es auf mich abgesehen haben. Also griff ich zu meiner Schrotflinte, einer Thermoskanne Kaffee und einer dicken Decke und versteckte mich in der Scheune. Von dort aus hatte ich einen klaren Blick auf das Gehege und das Haus. Es war kurz nach Mitternacht, als ich das Knirschen von Schritten auf dem Kies hörte. Mein Puls beschleunigte sich, und ich spähte durch die Bretter der Scheune, scannte das schwache Licht des Hofes. Tatsächlich tauchte eine Gestalt aus der Baumlinie auf und bewegte sich langsam auf das Gehege zu. Ich konnte gerade noch die Umrisse eines Mannes erkennen, der etwas Dunkles trug. Er blieb am Rand des Geheges stehen, genau wie die Spuren vermuten ließen, und ging dann auf das Haus zu. Dann bemerkte ich eine zweite Gestalt. Diese blieb am Rand des Waldes, verschmolz mit der Baumlinie. Sie bewegte sich nicht, sie stand einfach da, als ob sie Wache hielt. Ich umklammerte meine Schrotflinte. Ich konnte nicht einfach da sitzen und das geschehen lassen. Also tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich feuerte zwei Warnschüsse in die Luft. Der Knall hallte über die gesamte Ranch und durchbrach die Stille der Nacht. Die Gestalt am Gehege blieb stehen, drehte sich dann zum Wald um. Für einen Moment dachte ich, sie würde fliehen, aber stattdessen ertönte ein lauter Knall und eine Kugel schlug in die Scheunentür ein, nur wenige Meter von meinem Versteck entfernt. Ich duckte mich instinktiv, mein Herz schlug wild, als ein weiterer Schuss fiel. Holzsplitter flogen von der Holzwand und mir wurde mit eiskalter Klarheit bewusst, dass dies nicht mehr nur ein Einbruch war. Diese Leute waren bewaffnet und sie hatten keine Angst, zurückzuschießen. Ich blieb geduckt, kroch zur anderen Seite der Scheune, wo mein Truck geparkt war. Mein Telefon war in der Jackentasche und ich fummelte es heraus. Meine Finger zitterten, während ich die 911 wählte. Die Stimme der Disponentin war ruhig, aber ich konnte mich kaum auf ihre Worte konzentrieren. Ich gab ihr meine Adresse und erklärte die Situation im Flüsterton, bettelnd, dass die Eindringlinge mich nicht hören würden. »Sie sind bewaffnet«, flüsterte ich. »Bitte schicken Sie schnell jemanden.« Sie versicherte mir, dass Beamte unterwegs seien, aber hier, mitten im Nirgendwo, wusste ich, dass es Zeit brauchen würde. Zu viel Zeit. Die Scheune war völlig dunkel. Das einzige Licht kam von einem Mondstrahl, der durch die Ritzen fiel. Ich blieb hinter einem Stapel Heuballen versteckt und lauschte angestrengt nach jeder Bewegung. Eine Weile lang war nichts als Stille zu hören. Dann hörte ich es. Das Knirschen von Schritten auf der Veranda. Sie waren im Haus. Ich hielt den Atem an. Jeder Nerv war angespannt. Während ich mir vorstellte, wie sie hereinkamen, meine Sachen durchsuchten oder Schlimmeres. Mein Verstand raste durch die schlimmsten Szenarien und ich verfluchte mich selbst, dass ich nicht früher Sicherheitskameras installiert hatte. Dann ein weiteres Geräusch. Das Knirschen von Kies. Diesmal entfernte es sich. Ich spähte durch einen Spalt in der Scheunenwand und sah die Gestalten sich in den Wald zurückziehen. Einer von ihnen trug etwas in der Hand, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Jede Minute fühlte sich quälend lang an, und etwa 40 Minuten später tauchten rote und blaue Lichter am Ende meiner Auffahrt auf. Der Anblick war fast genug, um mich vor Erleichterung weinen zu lassen. Ich rannte zu den Beamten und erklärte ihnen alles so schnell ich konnte. Sie durchsuchten das Grundstück, aber zu diesem Zeitpunkt waren die Eindringlinge bereits verschwunden. Die Beamten fanden die gleichen Fußabdrücke, die ich tagelang gesehen hatte, zusammen mit Patronenhülsen in der Nähe der Baumlinie. Einer von ihnen spekulierte, dass es Wilderer oder Diebe gewesen sein könnten, die das Grundstück auskundschafteten, aber ich war nicht überzeugt. Warum hätten sie tagelang beobachtet, bevor sie handelten? Und was trugen sie, als sie gingen? In den folgenden Wochen installierte ich Scheinwerfer und Kameras rund um das Grundstück. Die Polizei versprach, das Gebiet häufiger zu patrouillieren, aber ich wusste, dass ich mich darauf nicht verlassen konnte. Hier auf dem Land ist man praktisch auf sich allein gestellt. Die Fußabdrücke tauchten nie wieder auf, aber die Erinnerung an diese Nacht hat mich nicht losgelassen. Jedes Mal, wenn ich hinausgehe, finde ich mich dabei, wie ich in den Wald starre und darauf warte, jemanden am Rand der Bäume zu sehen. Wer auch immer sie waren, sie kannten mein Grundstück besser als ich und hatten keine Angst, sich zu wehren. Rückblickend bin ich dankbar, dass ich meinem Instinkt vertraut und mich in der Scheune versteckt habe. Aber der Gedanke, dass sie bereit waren, mich auf meinem eigenen Land zu erschießen, lässt mich immer noch erschaudern. Das Leben auf der Ranch kann friedlich sein, aber es ist alles andere als vorhersehbar. Als Ackerbauer ist mein Leben von Routinen geprägt. Jeden Morgen bin ich auf den Feldern, überprüfe die Bewässerung, inspiziere den Boden und stelle sicher, dass alles für die Ernte bereit ist. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe sie. Die Farm ist seit Generationen in meiner Familie und es gibt einen gewissen Stolz darin, sie zu bewahren. Dies geschah im Jahr 2016 und ich kann es immer noch so deutlich sehen, als wäre es gestern passiert. Es war ein Dienstagmorgen. Die Sonne war gerade über den endlosen Maisreihen aufgegangen. Ich hatte meinen tummen Hund Max mitgenommen. Er ist ein guter Hofhund, immer in der Nähe, und warnt mich vor allem Ungewöhnlichen. Wir gingen am Rand des Feldes entlang, als Max plötzlich stehen blieb. Seine Nase zuckte und er zu bellen begann. Es war sein tiefes, insistierendes Bellen, das er nur benutzt, wenn etwas nicht stimmt. »Alles gut, Junge«, sagte ich und tätschelte seinen Kopf. Doch dann sah auch ich es. Am Rand des Feldes gab es ein improvisiertes Lager. Auf den ersten Blick sah es nicht nach viel aus. Nur ein plattgedrücktes Grasstück und ein Kreis aus Steinen, die als Feuerstelle dienten. Als ich näher kam, bemerkte ich jedoch andere Dinge. Da war eine zerknitterte Decke, einige leere Konservendosen und Fußabdrücke im Boden. Sie waren nicht von mir und sicherlich nicht von Max. Jemand hatte hier gelebt. Ich bückte mich, um die Szene zu untersuchen. Die Feuerstelle war kalt, aber die Asche schien frisch als wäre sie in den letzten ein oder zwei Tagen benutzt worden. Die Decke war alt und schmutzig, aber sorgfältig zusammengefaltet. Fast so, als ob derjenige, der sie zurückgelassen hatte, vorhatte, zurückzukehren. Die Fußabdrücke waren es, die mich wirklich beunruhigten. Sie waren nicht zufällig. Sie führten vom Lager direkt zum Farmhaus. Max bellte immer noch, lief hin und her, als wollte er mir etwas mitteilen. Ich beschloss, den Spuren zu folgen. Sie führten durch das Feld, durch das hohe Gras und endeten kurz vor der Hintertür meines Hauses. Dann bemerkte ich etwas anderes. Kratzer am Türrahmen, als ob jemand versucht hätte, sie zu öffnen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Es könnte ein Obdachloser gewesen sein, jemand, der auf der Durchreise war und Schutz suchte. Aber warum wären sie so nah an das Haus herangekommen? Warum nicht im Feld bleiben? All das ließ mich unruhig werden. In dieser Nacht schloss ich alle Türen und Fenster ab und behielt Max bei mir im Haus. Ich schlief kaum. Gegen Mitternacht begann Max zu knurren. Ich griff nach der Taschenlampe auf meinem Nachttisch und schlich mich zum Fenster. Der Hof war dunkel und still, aber Max hörte nicht auf zu knurren. Sein Körper war angespannt und seine Augen auf die Hintertür gerichtet. Am nächsten Morgen kehrte ich zum Lager zurück. Es sah genauso aus wie zuvor, mit einer Ausnahme. Die Decke war verschwunden. Wer auch immer dort gewesen war, war in der Nacht zurückgekehrt. Und das bestätigte nur, was ich bereits dachte. Das musste der Grund sein, warum Max so viel gebellt hatte. In den folgenden Tagen häuften sich die Anzeichen. Ich fand frische Fußabdrücke rund um das Haus, immer an denselben Stellen. Die Hintertür, die Scheune und manchmal das Fenster in der Nähe der Küche. Ich begann das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden, als ob jemand da draußen war und auf den richtigen Moment wartete, um zuzuschlagen. Dann kam die Nacht, in der Max völlig ausflippte. Es war gegen 2 Uhr morgens, als sein Bellen mich aus dem Schlaf riss. Dies war nicht sein normales Bellen. Es war frenetisch, fast panisch. Ich schnappte mir mein Gewehr und eine Taschenlampe und ging die Treppe hinunter, um ihn zu beruhigen, damit ich hören konnte, was los war. Sobald ich die Hintertür öffnete, stürmte Max hinaus, überquerte den Hof und rannte in die Felder. »Max«, rief ich, aber er war bereits weg. Sein Bellen hallte in der Ferne wieder. Ich folgte ihm so gut ich konnte mit meiner Taschenlampe. Dann sah ich eine Gestalt, die durch das Maisfeld rannte, ihre Silhouette kaum zwischen den hohen Stängeln sichtbar. Sie waren schnell, schlängelten sich zwischen den Reihen hindurch, als hätten sie dies schon oft getan. Max jagte sie. Sein Bellen wurde schwächer, als sie tiefer in das Feld verschwanden. Ich jagte ihnen nicht nach. Stattdessen kehrte ich ins Haus zurück und rief die Polizei. Die Polizei traf etwa 30 Minuten später ein und gerade als sie aus ihren Fahrzeugen stiegen, kam Max zurückgetrottet, wedelte mit dem Schwanz, als hätte er etwas Unglaubliches vollbracht. Meine Erleichterung, ihn unverletzt zu sehen, war nur von kurzer Dauer, als ich das Blut bemerkte. Sein Maul war davon verschmiert. Er schien nicht verletzt zu sein. Tatsächlich wirkte er stolz, als hätte er genau das getan, was er tun sollte. »Geht es ihm gut?«, fragte einer der Beamten und kam näher, um ihn zu untersuchen. Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube schon, aber das ist nicht sein Blut.« Ich erzählte ihnen von dem Lager und die Beamten tauschten einen Blick aus, bevor sie sich dorthin begaben. Max folgte ihnen ein Stück des Weges, wedelte mit dem Schwanz und schnüffelte in der Luft, blieb aber in meiner Nähe, als ich ihn rief. Ich blieb am Rand des Maisfeldes stehen und beobachtete, wie die Strahlen ihrer Taschenlampen die Felder absuchten. Es dauerte nicht lange, bis sie etwas fanden. »Hier ist Blut auf dem Boden«, sagte einer der Beamten über Funk, seine Stimme angespannt. »Es scheint frisch zu sein.« »Irgendwelche Anzeichen von dem Typen?«, fragte sein Partner. »Negativ. Keine Leiche, keine Spur. Nur Blut.« Das zu hören ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich sah Max an, der fröhlich mit dem Schwanz wedelte. Was hatte er da draußen getan? Und wohin waren sie gegangen? Am Rand des Feldes, wo die Spuren gewesen waren, fanden die Beamten ein Messer und ein zusammengerolltes Seil. Das Messer war scharf, die Art, die man zum Jagen oder zur Selbstverteidigung benutzen würde. Das Seil war dick und abgenutzt, als wäre es schon oft verwendet worden. Es scheint, als hätte dieser Typ Pläne gehabt, sagte einer der Beamten. Sie haben Glück, dass Ihr Hund Sie vertrieben hat. Ich fühlte mich nicht glücklich. Ich fühlte mich bloßgestellt. Die Polizei versprach, das Gebiet häufiger zu patrouillieren, aber sie hatten nicht viel mehr, woran sie sich halten konnten. Sie schlugen vor, ein Sicherheitssystem zu installieren, vielleicht sogar Bewegungsmelder, um jeden abzuschrecken, Joel, der zurückkommen wollte. Ich befolgte ihren Rat und installierte Kameras und Lichter rund um das Haus und die Scheune. Doch selbst mit der zusätzlichen Sicherheit konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass da draußen immer noch jemand war. Ich habe seitdem keine weiteren Anzeichen von ihnen gesehen, aber ich weiß, dass es besser ist, nicht unvorsichtig zu werden. Das Leben auf einer Farm gewöhnt einen daran, allein zu sein, aber es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Isolation. Und wenn man isoliert ist, braucht es nicht viel, um sich verwundbar zu fühlen. Bis heute frage ich mich, was sie wollten. Suchten sie nur einen Platz zum Übernachten oder hatten sie Schlimmeres im Sinn? Ich hoffe, ich werde es nie herausfinden.